Im Jahr 2015 gab es mal eine Umfrage, wo Menschen befragt wurden. Ihnen wurde eine These von einem damaligen Präsidentschaftskandidaten der Vereinigten Staaten vorgezeigt. Eine steile These, die so mit Gesundheit zu tun hatte. Und die Befragten mussten entscheiden, ob die These wahr ist oder falsch. Ja, das war eigentlich eine falsche Aussage. Ich sage jetzt nicht, um was es ging. Interessant war, dass die meisten der Befragten, die diesen Kandidaten unterstützt haben, gesagt haben, ja, diese These, diese Aussage ist richtig, obwohl es nicht gestimmt hat. Nach der Umfrage wurden sie aufgeklärt, also ihnen wurde gesagt, ja, das stimmt eigentlich nicht, was der Mann da gesagt hat. Ungefähr 2 Wochen später wurde dieselbe Umfrage nochmal mit denselben Menschen durchgeführt. Und interessant ist, dass die meisten von denen, die gesagt hatten, ja, das stimmt, trotzdem gesagt haben, also wieder gesagt haben, das stimmt. Also könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen? Sie wussten eigentlich, das stimmt nicht. Es wurde ihnen gesagt. Und trotzdem, weil sie an diesem Präsidentschaftskandidaten so hingen, haben sie gesagt, diese Aussage ist wahr, weil er das gesagt hat. Das ist so ein Phänomen, das kennen wir aus der Psychologie, dass der Mensch die Wahrheit kennt, aber trotzdem lieber an die Lüge glaubt. Der Mensch kennt die Wahrheit und glaubt aber lieber der Lüge, einfach weil es einfacher ist, weil es ihm besser passt, weil er die Person sympathischer findet, die diese Lüge sagt. Und so habe ich festgestellt, dass es bei uns im Glauben oft genauso aussehen kann, dass wir lieber irgendwelchen Lügen glauben, obwohl wir in vielen Dingen eigentlich die Wahrheit kennen. Aber die Lügen erscheinen uns einfach besser. Und so wollen wir uns heute, wenn wir mit dem Römerbrief weitermachen, wir befinden uns ja in der Predigtreihe, das Evangelium erschafft eine neue Menschheit. Heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, Lügen, die wir Christen glauben. Und dazu lesen wir einfach mal weiter im Römerbrief. In Kapitel 6 sind wir mittlerweile und ich lese Römer 6 ab Vers 1. Ich habe den Text jetzt nicht eingeblendet. Ich denke, die meisten von uns haben Bibeln. Wer keine Bibel hat, der kann gern im Anschluss auf mich zukommen. Ich schenke euch einfach eine Bibel. Und dort steht, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Ja, jetzt könnte man vielleicht berechtigt fragen, was hat das jetzt mit Lügen zu tun aus unserem Leben? Wir haben jetzt gerade eben nichts von Lügen gelesen. Warum predigst du nicht einfach das, was im Text drinsteht? Ja, ein kurzer Exkurs an dieser Stelle, ich nehme mal die Freiheit, Toli, hat jetzt nichts mit der Predigt zu tun. Es wird immer wieder die Frage aufgeworfen, warum predigen wir überhaupt Anwendungen? Ja, warum predigen wir nicht einfach das, was der Text sagt? Ja, was auch immer das bedeutet. Ja. Da werden oft biblische Belege dafür hergenommen. Ich habe sehr gute Freunde, die so argumentieren, dass man auch gar keine Anwendung braucht. Ja, einfach nur den Text auslegen. Das war's, das ist schon die Predigt. Und da würde ich sagen, das, ist oft nicht so. Ja, wenn man sich vor allem die Bibel anschaut, und die Bibel wurde gegeben, damit die Gemeinde erbaut wird, vor allem zum Beispiel den ersten Korintherbrief, ja, es fällt immer wieder auf das Stichwort, ja, Paulus hat ja auch nichts anderes gepredigt als Christus. Das steht im ersten Korintherbrief. Wenn wir uns den ganzen ersten Korintherbrief anschauen in seinem Zusammenhang, da geht es nur um Gemeindeprobleme. Da geht es nur um Anwendung. Paulus hat den Brief geschrieben, um die Situation der Gemeinde anzusprechen. Und da predigt der Christus, aber ihm geht es um die Anliegen der Gemeinde. Es geht nur um Praxis. Und deswegen glaube ich auch, bin ich davon überzeugt, dass wir als Prediger die Aufgabe haben, nicht nur die Schrift auszulegen, was der Text sagt, sondern auch unter der Leitung des Heiligen Geistes Jesus so zu verkündigen, dass es in unsere Gemeinde hereinspricht, in unsere Situation. Das gibt uns die Legitimation als Predigern, und da sind wir auch für Gebet dankbar, auch Anwendung zu predigen und auch darauf zu hoffen, dass die Gemeinde auch mit Umsetzung auf diese Anwendung reagiert. Und jetzt nehmen wir uns eine halbe Stunde Zeit und schauen uns das an, was der Text sagt und wie die Anwendung davon aussehen kann. Ich steige nochmal ein. Was sollen wir nun sagen, fragt Paulus im ersten Vers. Das ist eine rhetorische Frage. Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Also, wenn Gott gnädig ist, heißt das, wir dürfen einfach weiter sündigen, weiter so leben wie bisher. Ja, wir haben ja festgestellt, der Römerbrief beschäftigt sich ganz stark mit dem Thema Beziehung zu Gott. Ja, und da haben wir gerade im Kapitel 5 gelesen, dass Gottes Gnade größer ist als unsere Sünde. Ja, Gott vergibt und seine Gnade deckt die Sünde zu, gerade 5 Vers 20. Ja, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Und die menschliche Logik ist dann, okay, wenn es mehr Gnade als Sünde gibt, dann kann ich ja mehr sündigen, dann gibt es mehr Gnade. Ja, ganz logisch. Und wir wissen nicht, ob das wirklich die Christen damals gedacht haben, so in Rom, denen Paulus geschrieben hat. Ja, wir können aus dem Brief einfach viel zu wenig mitnehmen, wie die Situation damals wirklich aussah. Wir wissen, es gab andere Christen, die so nach dem Motto gelebt haben, ja, Hauptsache gerettet, dann kann ich leben, wie ich will, nach meinen Gelüsten. Was ich hier eher vermute, ist, dass das so eine These war, die Paulus vorgeworfen wurde, ja, von den Feinden, von seinen Gegnern, von Juden, von vielleicht sogar auch von Judenchristen, die gesagt haben, ja, Paulus, deine Gnadenlehre, du redest viel zu viel von Gnade. Das verleitet Menschen ja dazu, genauso zu leben wie davor. Wenn du ständig nur von Gnade sprichst. Das haben wir gelesen, zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 8. Da sagt Paulus, ja, wie einige sagen, dass wir sprechen, lasst uns das Böse tun, damit das Gute komme. Also das wurde Christen vorgeworfen, so ihr wollt, dass man bewusst sündigt, einfach weil Gott ja sowieso vergeben wird. Und die Antwort lautet hier ganz entschieden, Vers 2, auf gar keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Also wir sind für die Sünde so wie tot. Ja, es ist ausgeschlossen, dass wir weiterhin so leben wie davor. Nicht nur einfach, weil die Sünde gehört sich halt nicht für einen Christen, ist halt nicht angebracht. Nee, die Sünde hat mit unserem Leben so viel zu tun. Die Sünde passt so in das Leben eines gläubigen Christen wie ein lebendiger Mensch in ein Grab. Ja, das passt nicht zusammen. Das schließt sich gegenseitig aus. Also wir sehen diese Thematik Leben und Tod, darum wird es auch ganz viel gehen. Überhaupt Kapitel 5 bis Kapitel 8, Leben und Tod. Ja, das ist kein einfaches Thema, heutzutage in vielen Kreisen auch ein Tabuthema. Das Thema Tod, das wird in unserer Gesellschaft nicht so angesprochen. Für unseren Glauben ist es zentral. Also da führt kein Weg dran vorbei, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es auch ein Thema ist, das jeden von uns eines Tages treffen wird. Und der Römerbrief macht deutlich, der Tod ist wie so ein Stacheldrahtzaun um das Reich der Sünde. Und um aus dem Reich der Sünde rauszukommen, führt kein Weg am Tod vorbei. Und wir werden sehen, an welchem Tod. Ja. Mir fällt das auch so eine Parallele zu uns ein, also so eine ähnliche Gefahr, in der wir stehen, dass wir auch denken, ja, wenn Gott doch gnädig ist, dann könnten wir auch weiterhin sündigen. nach unseren Gelüsten leben, so zu leben, wie ich es möchte, obwohl ich weiß, dass es Gott nicht passt. Aber er ist ja gnädig, er wird ja vergeben. Das hat mal ein bekannter Philosoph gesagt, Gott vergibt mir, das ist sein Metier, also das ist sein Beruf. Gott kann gar nicht anders, als mir zu vergeben. Dieses Denken kann sich auch bei uns, meine ich, einschleichen. Und die erste Lüge, der wir Christen glauben können, ist, Gnade bedeutet, ich kann so bleiben, wie ich bin. Ja, Gott vergibt mir. Gott liebt mich so, wie ich bin und deswegen bleibe ich einfach genauso. Das ist doch Gnade. Interessant ist hier, ist ja die Begründung, sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Und bei uns lautet die Begründung manchmal, sollen wir in der Sünde verharren, damit wir noch Spaß am Leben haben? Ja, und dann nutzen wir Grauzonen aus, also Bereiche, wo die Bibel jetzt nicht so eindeutig was dazu sagt, wie weit kann ich gerade noch gehen, um noch nicht zu sündigen, noch nicht runterzufallen, aber ich kann noch so viel Spaß am Leben haben, wie es nur geht, so viel mitnehmen aus der Welt, wie es nur geht. Wir wollen quasi Jesus, aber wir wollen auch die 30 Silberlinge haben. Und es steht ja nirgendwo in der Bibel, dass ich zum Beispiel bestimmte Serien nicht anschauen darf. Ja, steht nicht in der Bibel, also darf ich's. Steht ja nicht in der Bibel, dass ich keine Beziehung mit einem ungläubigen Menschen eingehen soll. Also mache ich das. Steht ja nicht in der Bibel, dass ich mir nicht jeden Abend ein Feierabendbierchen gönnen darf. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und so tasten wir uns langsam voran, um einfach in einem Leben nach unseren Gelüsten zu leben, weil Gott ja eh gnädig ist. Und da vergessen wir, glaube ich, ja, Gnade bedeutet ja nicht Regeln einhalten. Und wie viele Regeln kann ich gerade noch so einhalten, sondern bei der Gnade geht es um eine Beziehung zu Gott. Ich denke, wir kennen alle diese bekannte Geschichte aus der Bibel von einem verlorenen Sohn, wo der Sohn den Vater verlässt und sündigt und sein ganzes Geld verprasst und bei den Schweinen landet und am Ende sein Leben vor die Wand gefahren hat und dann einsieht, ich kann so nicht weiterleben, ich muss zurück. Ich bin nicht würdig, zu meinem Vater zurückzukehren, aber es ist die einzige Möglichkeit, die ich noch habe. Und er kehrt zum Vater zurück und will sich die Beziehung erarbeiten. Und was macht der Vater? Das wissen wir ja. Er empfängt ihn mit offenen Armen, er nimmt ihn auf, das ist sein Sohn. Das ist Gnade. Und jetzt stellen wir uns vor, dieser Sohn denkt sich, nachdem er vom Vater wieder aufgenommen wurde, das war ja gar nicht mal so schlecht damals bei den Schweinen. Und mein altes Leben hat schon auch Spaß gemacht. Ich glaube, ich gehe mal wieder dahin zurück, wo ich herkomme. Mein Vater wird mir ja eh vergeben, er ist doch gnädig, er liebt mich. Was für eine komische Vorstellung von der Beziehung. Ja, das kriegen wir nicht in unser Kopf. So ein Ausnutzen der Gnade, das ist ausgeschlossen. Ja, Gnade bedeutet vielmehr, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Es ist Veränderung möglich bei Gott. Ja, wenn es Bereiche gibt in meinem Leben, aus dem alten Leben, die ich nicht verändern möchte, dann ist die Frage, wozu brauche ich Jesus überhaupt, wenn ich keine Veränderung möchte? Aber Tatsache ist, Gnade macht eine Veränderung möglich. Wenn es Bereiche gibt in deinem Leben, wo du Veränderung gar nicht mehr für möglich hältst, doch, mit Gott ist es möglich. Und er nimmt dich an, so wie du bist, aber du musst nicht so bleiben, wie du bist. Er hilft auch, in diesen Dingen zu wachsen. Und dann erklärt Paulus, wenn wir zum Text zurückkehren, was es bedeutet, für die Sünde wie tot zu sein. Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Ja, also wisst ihr nicht, er geht davon aus, ja natürlich wisst ihr das. Das ist eine Sache, die ihr vielleicht schon tausendmal gehört habt. Ja, da sehen wir, das ist nicht schlecht, sich mit Dingen zu beschäftigen, die wir vielleicht schon sehr, sehr oft gehört haben, um uns das noch neu vor Augen zu halten. Sind auf Christus getauft worden, also auf seinen Namen, auf seinen Tod, also wir identifizieren uns mit dem Tod von Jesus. Und deswegen sind wir tot für die Herrschaft der Sünde. Und das ist aber nicht das Ende, sondern so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also tot für die Sünde, aber lebendig für Gott. Ja, da ist neues Leben entstanden. Also hier in diesen Versen erklärt Paulus die Bedeutung der Taufe Und ich habe versucht, das Ganze so ein bisschen bildlich darzustellen. Ich bin ja so ein Typ, wenn ich irgendwas in der Bibel lese und es nicht verstehe, weil es kompliziert ist, so wie hier, ja, das ist kompliziert geschrieben, dann versuche ich das irgendwie darzustellen. Ja, und dann verstehe ich das. Und ich hatte jetzt auf der Kinderfreizeit dieses Jahr so einen Workshop Bibellesen kreativ, wo ich dann mit der Teilnehmerin genau diese Stelle mir ausgesucht habe. Und wir haben diese Stelle zusammen gelesen, mit einem kleinen Kind. Und dann hat die Teilnehmerin gesagt, oh, jetzt verstehe ich endlich das mit der Taufe. Ja, schön, preist den Herrn. Ist doch ganz verständlich. Und vielleicht verstehen wir das auch ein Stück weit besser. Eine mögliche falsche Vorstellung von der Taufe, die wir haben können, ist, Taufe ist eine Verbesserung des geistlichen Lebens. Also so ein Schritt auf der geistlichen Karriereleiter. Ich bin ja gläubig, ich möchte so leben, wie Gott will und ich lasse mich taufen. Ich bin eigentlich ein ganz guter Mensch und mit der Taufe bin ich nochmal extra näher bei Gott. Ich lasse mich taufen, weil es sich halt so gehört. Das ist so ein Punkt auf der geistlichen To-Do-Liste zum Abhaken. Ein Gehorsamsschritt. Ja, ich will Gott gehorsam sein, deswegen Bibel lesen, beten, taufen lassen. Alles nicht verkehrt, aber schauen wir uns mal an, wie Paulus die Taufe erklärt. Und wir sehen zwei Bereiche, die sich nicht ausstehen können. Das Reich des Lebens und das Reich des Todes. Ja, und wir alle, wir haben nur eine Ahnung von diesem Bereich hier. Keiner von uns hat eine Ahnung von dem unteren Bereich. Und wir wollen es auch nicht wissen. Ist auch gut so. Und jetzt kommt Jesus Christus auf diese Erde als lebendiger Gott und geht für uns Menschen, für unsere Schuld ins Grab, in das Reich des Todes, wird beerdigt, begraben. Und wir wissen aber, es ist nicht das Ende. Der Stein wird weggerollt. Jesus steht von den Toten wieder auf in Herrlichkeit des Vaters und es beginnt eine ganz neue Dimension, es beginnt eine neue Realität, es beginnt das neue Leben, das viel, viel herrlicher ist als das alte Leben, das nicht so vergänglich ist. Etwas noch nie Dagewesenes fängt an mit der Auferstehung von Jesus. Und genau das soll die Taufe symbolisch verdeutlichen. Also hier vielleicht seht ihr die Wellen oder das Wasser. Ja, die Taufe markiert so diesen Übergang vom Reich des Lebens ins Reich des Todes und zurück. Der gläubige Mensch wird symbolisch mit Jesus begraben, um symbolisch mit Jesus zu auferstehen. Natürlich ist es ein Vorgeschmack auf die zukünftige Auferstehung, auf die wir warten. Und der Gläubige kommt so in ein neues Leben hinein, in eine neue Dimension, die es bei ihm im alten Leben gar nicht gab. Also die Taufe, die poliert nicht dein altes geistliches Leben so ein bisschen auf, sondern es fängt etwas vollkommen Neues an. Also die Dinge, die dein altes Leben vor der Taufe ausgemacht haben, die Dinge, die dich beschäftigt haben, die Dinge, die dich gefangen genommen haben, die sind ins Grab mitgenommen worden. Die sind ans Kreuz genagelt worden. Welche Dinge waren das? Waren das vielleicht Ängste? Waren das vielleicht Sorgen? Angst um Gesundheit? Sorge um eine gute Arbeitsstelle? Der Traum von einem erfüllten, glücklichen Leben? Von einer ordentlichen Bezahlung? Der Traum der Wunsch nach einem Traumpartner? Nach einer Familie? Wenn diese Dinge mich gefangen genommen haben oder die Angst vielleicht nicht gut genug zu sein, der Leistungsdruck, wenn diese Dinge dich davor in deinem alten Leben gefangen genommen haben, dann sind sie ein für alle Mal weg. Und wenn sie immer wieder auftauchen vielleicht in deinem neuen Leben, dann kannst du sie darauf verweisen, dass sie in deinem Leben nichts zu melden haben, dass sie hier sind. Dinge aus dem alten Leben. Das hat Martin Luther. Martin Luther soll das immer wieder gesagt haben, in besonders schweren Stunden, wenn er angefochten war, hat er gesagt, er hat das auf Lateinisch gesagt, aber auf Deutsch übersetzt, ich bin getauft. Ich bin getauft. Das hat ihm Kraft gegeben, das zu wissen. Also die Taufe ist nicht nur so eine Aufbesserung des alten geistlichen Lebens, sondern wir sehen, das ist etwas komplett Neues. Die Taufe ist ein radikaler Bruch mit dem alten Leben. Das Alte ist vorbei, ein für alle Mal. Etwas Neues entsteht. Ich habe jemanden kennengelernt aus Berlin, der war so in der Musikszene unterwegs, elektronische Musik, auch viel unter Drogeneinfluss. Und als er sich taufen gelassen hat, hat er sein ganzes Musikequipment, oder als er zum Glauben gekommen ist, sein ganzes Musik, also seine ganzen Geräte zum Musikmachen, hat er im Wert von über 1000 Euro verbrannt. Obwohl die Dinge an sich gut waren. Also der hätte auch gute Musik damit machen können. Er hat es verbrannt, einfach weil er gesagt hat, nee, ich möchte mit meinem alten Leben nichts mehr zu tun haben. Ich mache hier einen Cut. Das war's. Das alte Leben ist wie tot. Das stellt die Taufe dar. Erlaubt mir 4 persönliche Fragen, einfach für jeden selbst zum Beantworten, zum Reflektieren. Bist du getauft? Wenn ja, wie lange ist deine Taufe her? Ja, wir hatten jetzt unsere letzte vor 8 Monaten. Vor 8 Monaten oder vor 8 Jahren oder vielleicht vor 18 Jahren. Wie lange ist deine Taufe her? Fällt dir eine Veränderung in deinem Leben ein seit deiner Taufe? Vielleicht ist die Taufe schon so lange her, dass es schon viele Veränderungen in deinem Leben gab. Was war es konkret? Und die letzte Frage, bist du noch bereit, dich verändern zu lassen? Weiter im Text lesen wir in Vers 5. Denn wenn wir verwachsen sind, also verwachsen wie so eine Pflanze, die hineingepflanzt wurde, mit der Gleichheit seines Todes, ja, das, was wir gerade eben gesehen haben, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Also es ist dasselbe, nur mit anderen Worten, was Paulus hier sagt. Wenn wir das erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Unser alter Mensch, ja, ist mitgekreuzigt worden. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich nicht, dass wir wortwörtlich irgendwo am Kreuz hängen müssen. Ist klar. Was damit auch nicht gemeint ist, ist, dass wir, dass das wie so ein Teil von unserer Natur ist, das am Kreuz oder der am Kreuz hängt und gleichzeitig noch in uns drin ist. Also Paulus lehrt nirgendwo, die Bibel lehrt nirgendwo, dass wir so eine gespaltene Persönlichkeit haben sollen. Im Gegenteil, also da, wo Paulus vom alten Menschen spricht, Epheser 4, Vers 22, zum Beispiel Kolosser 3, Vers 9, der Ausdruck kommt immer wieder vor, da geht es meiner Meinung nach um etwas, was ein für alle Mal vorbei ist. Es ist vorbei, der alte Mensch ist weg. Also diese Zugehörigkeit zum alten Menschen, zum Adam, ja, können wir uns noch erinnern an die Predigt vor 2 Wochen, die ist ein für alle Mal vorbei. Also diese Gegenüberstellung aus Kapitel 5, Adam und Christus, alter Mensch, neuer Mensch, wer hat gesiegt? Ja? Jesus. Das Beispiel mit dem Stuhl, wer hat wen hochgezogen? Christus. Ja, ich bin froh, dass Eduard mich nicht geschleudert hat hier durch den ganzen Raum, aber das Bild bleibt hängen. Ja? Gnade hat ein für alle Mal triumphiert, deswegen auch, ja, das Evangelium erschafft eine neue Menschheit, nicht das Evangelium poliert die Menschheit so ein bisschen auf, deine alte Natur. Das Evangelium macht etwas Neues. Damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Ja, damit ist jetzt nicht gemeint, dass unser Körper schlecht ist, dass unser Körper sündig ist. Es gibt so eine Lehre, es gibt unter anderem auch in christlichen Kreisen, alles was körperlich ist, ist schlecht, alles was geistlich ist, ist gut. Das ist eine falsche Lehre, die kommt aus der griechischen Philosophie und nicht aus der Bibel. Ja, laut der Bibel ist der Körper auch gut und wunderbar von Gott geschaffen. Der Leib der Sünde, damit ist eher gemeint, diese Körperschaft der Sünde. Also das kennen wir aus dem Rechtswesen, die Körperschaft, dieses Wesen der Sünde. Damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wörtlich steht da, dass wir keine Sklaven der Sünde mehr sind. Eine ganz weit verbreitete Lüge in unserem christlichen Leben die fatale, katastrophale Folgen hat, lautet: Sünde gehört zu meinem Leben dazu. Und jetzt müssen wir aufpassen, ja, weil zum Teil ist es ja die Realität. Wir haben mit Sünde zu kämpfen in unserem Leben, jeder von uns, gar keine Frage. Aber dieses Denken, ja, ich kann gar nicht anders, als zu sündigen. Ich kann gar nicht anders. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, die uns kaputt macht. Und du bist vielleicht gefangen in derselben Gewohnheit, in der du immer wieder, wo du immer wieder sündigst, die es dir immer wieder zu schaffen macht. Und du bist wie in so einem Teufelskreis, weil du dir die ganze Zeit Sorgen machst. Ich sündige ständig und wenn ich das gemacht habe dann, und wenn ich Buße getan habe, dann wird es danach wieder passieren. Und du hast schon die Hoffnung aufgegeben, weil du glaubst, das gehört zu dir dazu. Und du verdammst dich selbst, verurteilst dich selbst, weil du einfach so sehr auf diese Sünde fixiert bist in deinem Denken. Oder das andere Extrem kann sein, du stumpfst völlig ab gegen die Sünde. Du hast Sünde, du weißt ganz genau, in deinem Leben ist dieser und dieser Bereich ist überhaupt nicht so, wie Gott will. Naja, du hast dich damit abgefunden. Gehört halt zu dir dazu, zu deiner Persönlichkeit, zu deinem Wesen. Bin halt noch nicht so weit, ich bin halt auch nur ein Mensch. Und das ist verheerend, weil das macht uns zu seelsorgerlich hoffnungslosen Fällen. Das ist ein Glaube ohne Freude, ohne Hoffnung. Es ist nicht der Glaube, den Gott sich für uns vorgestellt hat. Da sagt der Römerbrief dazu, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Also die Wahrheit, das Mittel gegen diese Lüge in unserem Leben lautet: Sünde hat keinen Anspruch auf mein Leben. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Die Sünde, auch wenn wir damit zu kämpfen haben, hat keinen Anspruch auf unser Leben. Das ist so ähnlich, wie wenn ein Mensch eine doppelte Staatsbürgerschaft hat. Ich habe jetzt mal zwei Ausweise, die sehen sich ähnlich, aber sind verschiedene. Und der Mensch wird von einem Staat zu etwas gezwungen. Von einer seiner Bürgerschaften wird zu etwas gezwungen. Nehmen wir zum Beispiel, er muss dort in die Armee. Ja, ein ausgedachtes Beispiel. Er muss es tun, weil er Bürger dieses Landes ist. Wenn er diese Bürgerschaft aber ablegt, diese Staatsbürgerschaft, und nur noch diese hat, können ihm diese Behörden oder kann ihm der eine Staat nichts mehr anhaben. Der kann dann nicht mehr in die Armee eingezogen werden. Und wenn bei dem jemand an der Tür klopft oder klingelt, vom alten Staat, dann kann der Mensch sagen, ja, schön, dass ihr da seid, tschüss. Ich habe mit euch nichts zu schaffen, ich bin Bürger dieses Landes. Verstehen wir den Vergleich? Ja? Also, wenn das Reich der Sünde an unsere Tür klopft, können wir es darauf verweisen, du hast in unserem Leben nichts zu melden, in meinem Leben. Sünde hat keinen Anspruch auf unser Leben. Können wir uns das vorstellen, dass es vielleicht Angewohnheiten gibt, ja, das sind vielleicht Angewohnheiten, mit denen du dich schon abgefunden hast, wo du resigniert bist. Dinge, die du vielleicht an dir hast, aber nicht ändern kannst. Süchte vielleicht, wo du schon aufgegeben hast. Und genau in diesen Dingen ist Veränderung möglich, lieber Bruder, liebe Schwester. Genau in diesem Bereich deines Lebens ist Veränderung möglich. Weil Sünde keinen Anspruch auf dein Leben hat. Ansonsten hätten wir gar keine Hoffnung mehr. Wenn Gott sagen würde, ich nehme dich an, so wie du bist, und ich drücke beide Augen zu, weil bei dir gibt's keine Hoffnung mehr, da ist keine Veränderung da. Ja, was wäre das für eine frohe Botschaft? Genau in den Bereichen, wo du dich selbst schon aufgegeben hast, da hat Gott dich noch nicht aufgegeben. Und da hat die Sünde auch keinen Anspruch darauf. Es ist so ähnlich wie dieser Mensch, der unter Wölfen aufgewachsen ist. Ich habe als Kind immer wieder gern das Dschungelbuch gelesen. Das ist der Mowgli. Und er ist unter Wölfen aufgewachsen und er stellt nach und nach fest, dass er eigentlich ein Mensch ist. Und plötzlich merkt er, es ist eigentlich viel besser, auf zwei Beinen zu laufen. Und plötzlich stellt er fest, dass er Fähigkeiten hat, die Wölfe gar nicht haben, zum Beispiel reden. Und so ist es, wenn wir merken, wenn in bestimmten Bereichen unseres Lebens, wir merken, oh, hier hat die Sünde nichts zu sagen. Und dann lerne ich, in diesem neuen Leben zu wandeln. Ja, wie es hier stand, in der Neuheit des Lebens wandeln. Und das dauert seine Zeit, ja, da fällt man auch auf die Schnauze, da hat man immer noch zu kämpfen, aber man lernt es nach und nach, zu dem zu werden, was man eigentlich ist und wo man eigentlich hingehört. Nicht mehr in das Reich der Sünde, sondern in Gottes neue Königsherrschaft. Was ist unsere Aufgabe dabei? Vers 11, haltet euch der Sünde für tot. Also geht von der Tatsache aus, liebe Geschwister, dass ihr der Sünde tot seid. Dass ihr keine Staatsbürger der Sünde mehr seid. Dann werdet ihr im Alltag auch weniger damit zu kämpfen haben. Also der Befehl lautet nicht, sterbt für die Sünde. Das ist ein für alle Mal am Kreuz geschehen. Da können wir nichts aus unserer eigenen Kraft dazu tun. Aber uns die Tatsache vor Augen zu halten, dass wir der Sünde tot sind, das können wir sehr wohl. Haltet euch der Sünde für tot. Ich habe, als mein kleiner Bruder richtig klein war, habe ich mit ihm immer wieder gespielt und dann habe ich mich manchmal totgestellt. Also ich lag einfach auf dem Boden, so wie ich tot bin. Und er fand es am Anfang immer witzig, dann hat er auf mich eingeschlagen, vom Sofa runtergesprungen und so weiter. Und ich habe einfach nicht drauf reagiert. Ja, und dann irgendwann fand er es nicht mehr so witzig, hat er sogar geweint und so. Also ich glaube, das ist nicht gut. Also wenn ihr Kinder habt oder kleine Geschwister, stellt euch nicht tot, das traumatisiert, glaube ich, die Kinder. Aber ich war selber jung und dumm. Aber so dieses Bild, dass ich mich totstelle für die Sünde. Wenn die Sünde kommt, ich bin wie tot. Du hast in meinem Leben nichts zu melden. Ich habe vielleicht alte Angewohnheiten, ja, aber du hast nichts zu melden in meinem Leben. Das Wort, haltet euch der Sünde für tot, das kommt in seiner Grundbedeutung, heißt es eigentlich rechnen. Ja? Das kommt aus der Buchhaltung. Also ich habe das mal so übersetzt, rechnet mit der Tatsache, dass ihr für die Sünde tot seid. Also ich gehe von einer Tatsache aus, wenn ich etwas rechne, ja, zum Beispiel ich zähle Geldscheine, dann kommt am Ende die Summe zusammen, die ich gezählt habe. Ja. Es kommt nicht am Ende ein völlig neues Ergebnis raus. Was ist damit gemeint? Ja, auch wenn ich mich der Sünde für tot halte, dann werde ich das nicht in dem Moment. Ich bin schon tot für die Sünde, aber an mir liegt es wirklich, mit dieser Tatsache zu rechnen, daran zu glauben. Und das ist kein psychologischer Trick hier von Paulus, so nach dem Motto, ja, bilde dir das stark genug ein und dann wirst du keine Sünde mehr haben in deinem Leben. Darum geht es nicht. Sondern geh von der Tatsache aus, die ein für alle Mal in Stein gemeißelt ist, wenn du an Jesus Christus glaubst, der vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben und auferweckt worden ist. Dann ist es eine Tatsache. Dann ist es ein historischer Fakt. Und dann hat die Sünde keinen Anspruch auf dein Leben. Und das wird dann praktische Auswirkungen haben darauf, wie wir unser Leben führen. Ja, der letzte Abschnitt, so herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern, was ist das Gegenteil, stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Das heißt, wie sieht es praktisch aus, dass ich für die Sünde tot bin? Ich setze meinen Körper, also mein ganzes Wesen, auch mein Denken, meine Intelligenz, meine Planungen, meine Kreativität, stelle ich Gott komplett zur Verfügung. Ja, nicht nur sonntags im Gottesdienst oder mittwochs im Hauskreis, sondern komplett, ganzheitlich. Als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Könnt ihr auch übersetzen als Waffen der Gerechtigkeit. Also sieht praktisch so aus, dass ich so lebe, dass für andere Menschen Gutes entsteht. Dass andere etwas von meinem Leben haben. Das bedeutet es praktisch, für die Sünde tot zu sein. Also die vierte Lüge in unserem Leben lautet, auch eine sehr, sehr häufig verbreitete Lüge, Glaube bedeutet nicht, anderen zu dienen. Das eine hat mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Glaube spielt sich im Kopf ab und mein Leben, das ist das, was aus dem Glauben folgt. Ja, wir leben in so einer theoretischen Zeit, wo unser Glaube wirklich zu einer Kopfsache geworden ist. Wir wissen in der Theorie, wie Glaube funktioniert. Wir können das bestens erklären. Aber was hat das mit unserem Alltag zu tun, dieser Glaube? Also dieses theoretische Christsein. Und laut Römer 6 heißt es, du bist tot für die Sünde, du lebst für Jesus, dann bist du ein Werkzeug der Gerechtigkeit, ein Werkzeug des Guten für andere Menschen. Ja, was nützt ein Werkzeug? So ein Akkuschrauber von Fein, nehmen wir mal das mal als Beispiel, das einfach nur rumsteht, wo ich vielleicht weiß, wie man das bedient, aber ich mache das nicht. Das steht bei mir im Regal. Das macht überhaupt keinen Sinn. Genauso auch ein Glaube, der sich nur in der Theorie abspielt. Das ist kein echter Glaube. Das ist keine echte Beziehung zum lebendigen Gott. Wenn mein Glaube nicht etwas Gutes für den Nächsten bewirkt. Also die Wahrheit lautet, Glaube ist ein Leben für andere. So ein Werkzeug ist nur dann sinnvoll, wenn es anderen etwas Gutes tut. Wir hatten vor ein paar Jahren mal eine Besprechung, da waren alle Mitarbeiter des Kinderbereichs dabei. Ja, wir hatten jetzt diese Woche auch eine, die war auch super, aber die vor einigen Jahren, die ist mir besonders hängen geblieben, weil da hat Peter Wagentin, der damalige Leiter, hat jedem Mitarbeiter so eine Feile geschenkt. Hat jemand von euch die noch? Ja, aber jemand von euch da dabei? Wow, ja, super. Also, ich fand das ganz toll. Und ich habe sie bei mir hingehängt an die Pinnwand neben den Schreibtisch und jeden Tag sehe ich diese Feile und werde ermutigt, weil da genau dieser Vers steht, Römer 6, Vers 13. Und für mich ist das ein Beispiel dafür, wie es praktisch aussehen kann, ein Werkzeug der Gerechtigkeit zu sein. Guck mal, da hat jemand sein Denken, sein Geld, seine Zeit hineingesteckt, damit andere Menschen ermutigt werden. Ganz praktisch. Ich weiß noch damals, also es ging ja um Mitarbeit im Kinderbereich. Dadurch bin ich ermutigt worden, ja, auch für andere Menschen ein Segen zu sein. Ich wusste nicht, was meine Gabe ist. Ich habe mir diese Frage gar nicht gestellt, ob ich mit Kindern umgehen kann oder nicht. Das war mir egal in dem Moment, weil ich wusste, okay, ich soll ein Segen für andere sein. Das ist Christsein. Das ist Christsein. Also so sieht für mich Römer 6, Vers 13 praktisch aus. Und ganz einfach kann es auch für uns aussehen. Ja? Also wir suchen natürlich auch Mitarbeiter im Kinderbereich. Ich mache hier ein bisschen Schleichwerbung. Wenn du schon mal Kind gewesen bist, dann kannst du gerne in den Kinderbereich reinschnuppern und rausfinden, ob das nicht vielleicht das ist, wo du ein Werkzeug der Gerechtigkeit sein kannst. Aber es fängt schon viel, viel früher an. Zum Beispiel, bevor ich meinen Mund aufreiße, um zu kritisieren, um zu meckern, um mich aufzuregen über das Wetter, über Merkel, über die ältesten Kandidaten. Warum setze ich meinen Mund nicht ein, um etwas Ermutigendes zu sagen? Kommt mir das in den Sinn, etwas Erbauliches zu sagen? Die ältesten Kandidaten zu ermutigen. Macht doch diesen Dienst Hammer, dass ihr das macht, dass ihr euch aufopfert, liebe Brüder. Wenn meine Hand, ja, unsere Glieder sollen Werkzeuge der Gerechtigkeit sein, wenn meine Hand zum Geldbeutel greift und ich mir was Neues bestellen möchte oder kaufen möchte, was Überlebenswichtiges, sich vielleicht kurz die Frage zu stellen, könnte es sein, dass es jemanden gibt, der das Geld nötiger hat in dem Moment, dem ich helfen könnte finanziell. Werkzeuge der Gerechtigkeit. Würden wir alle unsere Werkzeuge einsetzen, hätte die Gemeinde wahrscheinlich auch weniger Ähnlichkeiten mit so einem Fußballstadion. Ja, 22 Menschen laufen hin und her, brauchen dringend eine Auszeit und der Rest sitzt auf der Tribüne und weiß, wie es besser läuft. Und zum Schluss noch eine Ermutigung, ja, die Zeit nehmen wir uns noch, der letzte Vers. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und das ist eine knallharte, so eine machtvolle Aussage. Die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen, liebe Geschwister. Ja, wir werden vielleicht noch mit alten Gewohnheiten zu kämpfen haben. So wie der Mogli, der muss erstmal lernen, was es bedeutet zu laufen, auf zwei Beinen zu gehen. Ja, man fällt dann auch noch auf die Schnauze. Ja, es werden schmerzhafte Erfahrungen noch kommen. Ja, aber die Sünde wird nicht mehr herrschen. Wenn du ein neuer Mensch geworden bist, gibt es nur einen Herrscher und das ist Jesus Christus. Und ich finde es sehr interessant, wie Paulus das begründet. Denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und als ich das gelesen habe, so selber für mich in der stillen Zeit, da habe ich intuitiv an das Gegenteil gedacht. Ja? Also unsere menschliche Logik ist, die Sünde wird nicht über uns herrschen, weil wir unter dem Gesetz sind. Ist es nicht so, dass das, was wir, woran wir als erstes automatisch denken? Ja? Wenn ich das Gesetz habe um mich herum, das Gesetz bewahrt mich doch vor Sünde. Regeln bewahren mich doch vor Sünde. Das ist so die letzte Lüge, die ich in unserem christlichen Glauben wiederfinde, bei sehr vielen. Regeln bewahren mich vor Sünde. Und genau das ist aber der Punkt, der das Evangelium von Religionen unterscheidet. Wir meinen, Regeln bewahren mich vor Sünde. Ich passe schön auf, damit ich ja nicht sündige. Ich verhalte mich so, wie es sich für einen guten Menschen gehört. Und genau das streben die Weltreligionen an. Einfach nur ein Menschen, der sich besser verhält. Und die Wahrheit lautet, ich kann moralisch gut leben und trotzdem noch Gefangener der Sünde sein. Ich kann moralisch perfekt leben, wie die Pharisäer, und trotzdem auf einem komplett falschen Weg sein. Es wird immer Bereiche geben, wo man versagt. Das werden wir nächste Woche in Kapitel 7 sehen, übernächste Woche, wo es um einen Menschen geht, der versucht, aus eigener Kraft das Gesetz zu halten. Und er schafft es einfach nicht. Wenn ich aber Gottes Gnade begriffen habe, wenn ich diese Liebe begriffen habe, diesen Wasserfall ohne Ende, wenn ich das mir vor Augen führe, das befreit mich, das bewahrt mich vor Sünde. Das ändert auch meine Sichtweise auf Sünde. Und nicht einfach nur Gesetze und Gebote. Also die letzte Wahrheit, nicht Regeln, sondern Gottes Gnade bewahrt vor Sünde. Das ist so eine befreiende Wahrheit, liebe Geschwister. Gottes Gnade befreit nicht nur von Sünde, ja, weil Gott uns vergeben hat, sondern sie bewahrt uns auch davor, weiter so zu leben wie früher. Nicht, weil sie wie so eine Mauer um uns ist, sondern weil ich die Beziehung zu Gott nicht belasten möchte. Das ist doch so wie in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, da ist jemand, den ich sehr, sehr gerne habe. Ich brauche doch keine Regeln, um alles dafür zu tun, dass es diesem Menschen gut geht. Ich muss mich doch nicht die ganze Zeit zusammenreißen. Ah, bitte, ich darf ihm jetzt keine reinhauen. Das ist doch absurd. Ich will doch das Beste für diesen Menschen. Und genauso ist es in der Beziehung zu Gott. Und dann finde ich Dinge abstoßend, die diesen Menschen nicht gut tun oder die Gott nicht gut tun. Ich finde, diese Dinge, die kommen für mich einfach nicht mehr in Frage. Ja, für mich selbst war das damals so, als ich mit 17, damals in Dänemark, das erste Mal so in Berührung mit dem lebendigen Gott gekommen bin, da habe ich gewusst, ich brauche diese Vergebung, ich will das ewige Leben haben, ich will nicht verloren gehen, aber so zu leben wie diese Christen, das will ich eigentlich nicht. Viel zu langweilig. Und ich wollte es nicht. Ich wollte es wirklich nicht. Ich wollte mich schon bekehren, aber ich wollte überhaupt nicht mein Leben verändern. Ich glaube, wenn man mit Gott unterwegs ist, dann lernt man ihn kennen, wenn man sich mit Gott beschäftigt, mit seinem Wesen, was seine Gnade wirklich ist, wie unergründlich dieser Wasserfall ist, dann kann man gar nicht anders, dann wird man verändert. Ja, und dann kann ich mir bestimmte Dinge nicht mehr anschauen, weil ich ganz genau weiß, die kann sich Gott auch nicht mit anschauen. Oder bestimmte Dinge spreche ich dann nicht mal mehr aus, weil ich das nicht mehr kann. Ja, ich rede jetzt nicht von mir, ich rede jetzt über uns alle. Ich bin noch sehr, sehr weit davon weg, vorbildlich zu leben. Also wenn ich mich mit Gesetz oder mit Regeln beschäftige, dann werde ich umso mehr wollen, sie zu brechen. Wenn ich mich aber mit der Gnade beschäftige, dann werde ich befreit, dann werde ich Veränderung erleben. Dann will ich umso mehr das, was der lebendige Gott will. Und das ist das, was es heißt, als neuer Mensch des Evangeliums zu leben. Amen.